Im Studio begrüße ich jetzt Christian Stock vom IZ3W. Erstmal guten Morgen, Christian.
Guten Morgen.
Christian, die Ausgabe ist auch bei mir gestern im Briefkasten eingegangen, die November-Dezember-Ausgabe der IZ3W 339. Themenschwerpunkt Internationalismus, Faschismus hat viele Gesichter. Ich kann gleich mit einer Frage anfangen, die auch euer Editorial beschäftigt. Wie kommt die IZ3W zu ihren Themen? In diesem konkreten Fall, wie kommt sie zu dem Schwerpunkt Internationalismus, Faschismus hat viele Gesichter?
Ja, weil man es ja nicht hört, muss man vielleicht nur sagen, Internationalismus ist auseinandergeschrieben mit Bindestrich dazwischen.
Ich habe extra langsam gelesen.
Ja. Aber genau, man hört das ja dann doch nicht so gut. Also da legen wir dann doch mal Wert drauf, dass da jetzt nicht der linke Internationalismus drunter eingemeindet werden soll. Wie kommen wir auf unsere Themen? Ja, wir treffen uns einmal im Jahr und haben da so eine richtige Konferenz, wo wir den ganzen Tag lang die wildesten Ideen wälzen. Das sind oftmals 20, 25 verschiedene. Und die 6 Besten oder die mit den meisten Stimmen, die schaffen es dann auch ins Heft. Und beim Thema Faschismus, Neofaschismus auf internationaler Ebene, da war das gar keine große Frage, dass das ein leider notwendiges Thema ist, was wir mal machen müssen.
Der Faschismus in Teilen der ehemaligen Linken ist ja hauptsächlich geprägt oder in der Dominanz, in der Hegemonie geprägt. Ihr habt auch einen Beitrag da drin, der sich explizit dazu beschäftigt, von Stefan Kriegert, in der Zuschreibung des Faschismus als eine speziell in der modernen Form, eine den Islamisten zuzuschreibende Form des Faschismus. Jetzt sagt ihr selbst in eurem Editorial, es sei ein bisschen schwierig, es als eine europäische anzugreifen. Es ist eine Frage der Definition. Und ihr plädiert in jedem Fall, konkret hinzuschauen und genau zu dokumentieren. Was mir beim Editorial aufgefallen ist zumindest, ist, dass das, was da ja auch relativ entleert ist, also im Prinzip zu einer Form von Gesellschaft und Ökonomie-Staat-Verhältnis zu begreifen, das ist für euch auf jeden Fall kein Thema. Das war zumindest in der marxistisch geprägten Linken bis 45 so.
Nein, ich will nicht sagen, dass das kein Thema ist. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt. Aber natürlich kann es nicht um eine ökonomistische Verkürzung gehen des Faschismusbegriffes. Also es ist nicht das Großkapital alleine, das da irgendwelche faschistischen Marionetten an der Regierung installiert, wie das so die marxistisch-leninistische Lesart der Machtergreifung zum Beispiel in Deutschland ist.
Die agitatorische, sagen wir es mal so, in einer bestimmten Variante der KPD, Weimarer Republik.
Sondern es hat schon einer Volksgemeinschaft, die da ganz schön freiwillig mitgemacht hat, bedurft, um den Nationalsozialismus zur Macht zu verhelfen. Aber kurz nochmal zurück zu dem angesprochenen Beitrag von Stefan Kriegert, da legen wir Wert drauf, dass das ein Beitrag ist, der kontrovers angelegt ist, das ist innerhalb einer Debatte. Es geht um die Frage, macht der Begriff Faschismus Sinn, ihn anzuwenden auf radikale Formen von Islamismus? Ganz wichtig, dass es hier nicht darum geht, alle Muslime als Faschisten zu brandmarken, auf gar keinen Fall, das ist nicht mal als Fragestellung legitim, sondern es geht darum, ob bestimmte ganz radikale Formen von Islamismus faschistischen Charakter oder faschistische Züge haben können. Zum Beispiel ist ja in der iranischen Opposition ab 79 das öfter gesagt worden in Bezug auf Khomeini und die seien, dass das eigentlich Faschisten oder Kryptofaschisten seien. Das wird verhandelt im Heft in einer Kontroverse. Bernhard Schmid hält dagegen und sagt, das macht relativ wenig Sinn, diesen Begriff auf den Islamismus anzuwenden. Er hat seine ganz eigenen Gesetzmäßigkeiten. Der ist eine ursprünglich antikoloniale Bewegung, wenn auch eine fehlgeleitete, wie er ganz offen einräumt. Kriegert definiert Faschismus oder auch Nationalsozialismus sehr stark über Antisemitismus. Das ist für ihn so ziemlich eines der zentralen Merkmale. Und da findet er in heutiger Zeit natürlich durchaus aus seiner Sicht Ansatzpunkte in islamistischen Bewegungen. Also Judenfeindschaft ist dort ja teilweise sehr offen ausgeprägt.
Er macht noch was Interessanteres, fand ich jetzt einfach drin, anknüpfend an die Theorien, dass im Prinzip der Faschismus eine Modernisierungsbewegung gewesen ist, die wir hier auch einen Vertreter haben, der, ach, mir fällt gerade sein Name nicht ein, aber wo es die Wohlfahrtselemente und er knüpft so, ich würde eher sagen alliterativ an bestimmte Elemente, nämlich an den Element des Wohlfahrtsstaats oder die Gemeinschaftsideologie und Gut, das antisemitische Ressentiment sowieso, aber das Zins repräsentiert durch das Zinsressentiment. Der Aspekt, den ihr schon in dem Editorial rausarbeitet, also dass Faschismus nicht ohne Gewalt, ohne Ausschluss, also oder der Monopolisierung staatlicher Gewalt und der zwangsläufigen Ausschluss jeder Form von gesellschaftlicher Opposition in der Form Formierung, also auch eine Ahnung, die ja was mit bürgerlichen Nationalstaat zu tun hat oder der Nationalstaatsbildung als Voraussetzung, Inter-Nationalismus, jetzt mal nochmal gesehen in dem zweiten Teil, das fällt da ja weg. Das fällt ja in diesem Momentum weg, sondern es wird im Prinzip die demagogischen Aspekte des Innen-Außen-Verhältnisses, der Unterordnung der sogenannten Volksgenossen unter das absolute Diktat, sich auch aufzuopfern in dieses, wird da ja minimiert, sage ich jetzt mal, oder eingeebnet. Aber ich will eigentlich diese Debatte, ihr habt sie ja selbst gesagt, es ist eine Debatte, die zwischen zwei jetzt getrieben wird, von Bernhard auf der einen Seite und Stefan auf der anderen Seite, wobei natürlich sie eine relativ dominante, zumindest in der bundesdeutschen Debatte ist, diese Theorie.
Ja, also
geworden ist.
Welche Theorie du meinst denn?
So ein Chefhandkrieger natürlich.
Naja gut, es ist sehr umstritten. Das ist auch, würde ich sagen, eher eine kleine ideologiekritische Strömung, die das so behauptet, die dafür auch viel Prügel einstecken muss. Wir kamen, fanden wir an dem Thema nicht herum, weil der Begriff vom Islamfaschismus ist sehr verbreitet und sich da mal ein bisschen profund mit auseinanderzusetzen und eben auf einer kontroversen Basis, das war unsere Absicht.
Genau. Texten. Gehen wir jetzt nochmal drüber. Ihr habt ja einen Einleitungsartikel von Matthias Wörsching, der nochmal versucht, sich mit Faschismus-Theorien oder Theorien über den Faschismus oder auseinanderzusetzen. Was erwartet da die Leserin?
Das ist eine sehr interessante Einführung in die verschiedenen Faschismus-Theorien, die es gegeben hat in den letzten Jahrzehnten. Und zwar sowohl klassische, orthodox-marxistische als auch kritische Theorie mit großem K, also Frankfurter Schule. Also es werden verschiedene Stränge dort rekonstruiert und es wird dafür plädiert, diese Debatte eben weiterzuführen, auch angesichts der Tatsache, dass Faschismus sich ja auch gewandelt hat im Laufe der Jahrzehnte, dass es eben verschiedene Formen gibt. Also er plädiert dafür, nicht das als 70er-Jahre-Thema zu betrachten, Faschismustheorien, damals war das ja ein großes Thema in der Linken, sondern das eben weiterzutreiben, wenngleich er auch große Mängel bei vielen Faschismustheorien konstatiert.
Der Kernpunkt ist natürlich, das wird ja schon durch diese Kontroverse Schmidt-Griegert benannt, ist etwas, wo lässt sich etwas in Anführungszeichen vielleicht das als nicht nur europäisches, in Anführungszeichen, Problem der zu möglicherweise zu spät gekommenen, ihren Anteil haben wollenden, am Kuchen haben wollenden, sondern ihr habt Artikel drin zur Türkei, ihr habt drin zu Hindu-Nationalismus, der BJP. BJP, genau, der BJP, aber auch, ja gut, vielleicht gibst du einen Eindruck, was ihr da.
Genau. Also Faschismus hat eben viele Gesichter, so ist der Themenschwerpunkt ja auch betitelt. Es gibt schon ein paar zentrale Merkmale, wie so ein übersteigerter Nationalismus, wie es allgemein heißt, ob schon Vorformen des Nationalismus faschistisch sind, darüber könnte man trefflich streiten, soweit würde ich jetzt nicht gehen.
Es muss schon der Faschismus hat ja auch immer integriert alle reaktionären Theorieformen versucht zu synthetisieren.
Ja. Also. Aber eben, und der Ausschluss von Minderheiten, seien sie religiöser oder ethnischer Art, das ist sind so ein paar zentrale Merkmale faschistischer Ideologien. Und die findet man tatsächlich nicht nur in Europa, sondern da wird in Indien auch ernsthaft darüber diskutiert, ob der Hindu-Nationalismus nicht faschistische Elemente hat. Das ist eine legitime Diskussion, die auch in keinster Weise bedeutet, dass man damit europäische Faschismen relativiert oder gar den deutschen Nationalsozialismus. Darum geht es bei dieser Debatte überhaupt nicht. Das Gleiche gilt für die Grauen Wölfe in der Türkei, die auch bis hin zu ihrem Antisemitismus und vielen anderen Dingen schon ganz klar faschistische Züge tragen, auch wenn sie sich sehr modern und angeblich demokratisiert geben in jüngeren Jahren. Was sehr interessant ist, es gibt in Bulgarien oder in Rumänien oder auch in Russland, da haben wir eben Texte dazu, starke faschistische, sogar neonazistische Bewegungen, muss man sagen, die sich also nicht auf Mussolini oder irgendwelche sonstigen Formen, eigene Formen des Faschismus berufen, sondern die ganz offen am Nationalsozialismus sich orientieren, die entsprechende Symbole und rechte Handstrecken und so weiter wiederholen und in die Gegenwart tragen. Und das ist natürlich wirklich schon schockierend, wenn man sieht, dass in einem ehemals sozialistischen Staat wie der Ex-Sowjetunion Russland, die durchaus großen Zulauf haben, und sich der Nationalismus auch dort der kommunistischen Partei aufs Übelste mengt mit diesen Neonazis, dann kann einem schon schlecht werden. So.
Aber das ist ja natürlich der Punkt. Also dort, wo glaubten Kommunisten die nationale Karte spielen zu können, ist natürlich ein bestimmter Zaun eingerissen, der da Grenzen frei flutend macht für dann eine Variante, eben die nationalsozialistische oder die faschistische Variante, die das Element Staat, staatliche Gewalt dann natürlich befördert. Was mir aufgefallen ist, auch jetzt in euren Beschreibungen, ist natürlich, oder in den Artikeln, die ihr ausgewählt hat, ist, wir reden ja im Prinzip, der Faschismus oder der Griff hin auf faschistische Ideologien in Ländern, die, ich habe es vorhin mal so im Nebensatz gesagt gehabt, aber die am Rand beziehungsweise glauben, um ihre Rolle betrogen zu sein. Also das heißt, als einen Anspruch an Teilhabe an dem Big Kuchen zu bekommen. Ist das ein Element, wo eure Autoren auch darauf aufmerksam machen?
Ja, das wird nicht so in den Vordergrund gestellt. Also Faschismus entwickelt sich schon aus den jeweiligen Gesellschaften selber. Das muss sich gar nicht unbedingt auf einer internationalen oder Weltmaßstabebene entwickeln, sondern der Ultranationalismus, das ist immer eine Demütigung vielleicht, wenn man das psychoanalytisch das deuten wollte, die dem zugrunde liegt, warum ist jemand übersteigert nationalistisch, weil er von sich aus selbst nichts ist, so könnte man jetzt etwas trivial küchenpsychologisch sagen. Nur, das trifft es halt auch nicht ganz. Man muss schon auch die Attraktivität der Ideologie, des Antisemitismus beispielsweise, des Rassismus auch in den Blick nehmen. Das hat auch einen eigenständigen Charakter und findet aber in den verschiedenen Gesellschaften jeweils spezifische Formen, wie das adaptiert und umgesetzt wird.
Jetzt haben wir sehr lange über den Schwerpunkt geredet. Die Ausgabe besteht natürlich noch aus weiteren Beiträgen. Und ich denke, wir sollten die letzten 3-4 Minuten, die wir noch gerade haben, wirklich dafür noch mal ein bisschen nehmen. Vielleicht gibst du uns auch eine kleine Tour.
Ja, also ein wichtiger Bestandteil auch der kommenden Ausgaben wird sein die fortlaufende Reihe zum Ersten Weltkrieg. Im nächsten Jahr, 2014, ist der 100. Jahrestag des Beginns dieses Ersten Weltkrieges. Und der heißt nicht umsonst Weltkrieg, weil er nämlich tatsächlich in sehr vielen Ländern auch außerhalb Europas ausgetragen wurde und eben europäische Kolonien in Afrika, Lateinamerika, Ozeanien, insbesondere Asien ein bisschen weniger, sind hereingezogen worden in diesen Krieg, in fast allen Fällen natürlich ungewollt. Also die Kolonialmächte haben dort Stellvertreterkriege in den Kolonien ausgetragen. Und ein ganz wichtiger Aspekt, es kamen eben auch sehr viele, also Millionen Kolonialsoldaten in Europa zum Einsatz an der Front, aus Indien, aus Afrika und so weiter. Auf diese Aspekte des Ersten Weltkrieges will diese Reihe hinweisen. Im aktuellen Heft ist ein sehr spannender Beitrag, wie das Deutsche Reich damals versucht hat, Muslime zu instrumentalisieren. Also das Osmanische Reich, aber auch Muslime aus den Ländern der heutigen der Sowjetunion oder der späteren Sowjetunion. Und interessanterweise ist zum Beispiel in meinem Kriegsgefangenenlager für Muslime auf deutschem Boden die erste Moschee auf deutschem Boden entstanden. Also das ist eine sehr interessante Geschichte eigentlich.
Mhm. An was die Nazis ja durchaus dann auch später angeknüpft haben in diesen Traditionslinien. Das muss man mal dazu sagen. Kommen wir wieder zurück zu unserem vorigen Thema.
Ganz genau.
Ein Thema, was ihr dann auch habt, das explizit Gewalt gegen Gewalt überschrieben ist, ist Nigeria, also die Rolle Boko Harams und auf der anderen Seite der Zentralgewalt oder des Versuchs der Zentralgewalt, sie einzugrenzen.
Ja, hier geht es darum, dass der Autor die These formuliert in dem Text, dass es dort junge Leute ohne Perspektive sind, vom Staat missachtet, keinen Job, politisch und religiös marginalisiert, fühlen sie sich. Und er sagt, es ist relativ naheliegend, dass die dann zu Radikalen werden und bei bestimmten islamistischen Gruppen wie Boko Haram mitmachen und einen Krieg gegen den Staat führen. Diese These ist durchaus umstritten, auch bei uns innerhalb der Redaktion. Aber er trägt da auch einige interessante Fakten zusammen, warum in Nordnigeria diese Gewalt so stark ausgeprägt ist, mit vielen Anschlägen der Islamisten derzeit.
Ihr habt da ja noch zwei weitere Artikel, die sich explizit auf Afrika beziehen. Das eine ist mehr Überblicksbewegung, mehr als Zivilgesellschaft überschrieben. Die Frage, was sind die sozialen Bewegungen in Afrika südlich der Sahara?
Ja, also die beiden Autoren, Bettina Engels und Nikolai Brandes, konstatieren, dass im Blick auf Afrika alle möglichen Themen immer im Vordergrund stehen, aber dass dort eigenständige soziale Bewegungen aktiv sind, die politische Kämpfe führen, fällt etwas durch den Rost. Also das wird gerne auf Lateinamerika beispielsweise projiziert von der deutschen Linken. In Afrika gibt es alles, aber eben auch diese sozialen Kämpfe um Teilhabe, um Partizipation. Und das ist ein Überblicksartikel jetzt hier in der aktuellen Ausgabe, der das so ein bisschen versucht, auch theoretischer in den Blick zu nehmen. Welche großen Stränge gibt es in der Entwicklung von sozialen Bewegungen in Afrika, in afrikanischen Ländern, genauer gesagt. Weil da geht es schon los, dass man den afrikanischen Kontinent natürlich nicht vereinheitlichen kann.
Ja, gut. Also das ist eine Facette, die sicherlich oft zu kurz kommt. Nicht zu kurz, oder zumindest in dem englischen Bereich oder im britischen Bereich gerne öfter thematisiert gewesen, von daher dann auch bei uns, ist auf Afrika primate Ölökonomie. Da könnte man ja vieles dazu sagen, also nicht nur dort.
Ja. Naja, also der Beitrag, den wir zum Heft haben, der befasst sich mit Nationalparks hauptsächlich, also diese berühmten Guerilla-Refugien, Djengudel und so weiter, die inzwischen eben auch als ökonomische Gebiete interessant werden, wo Ölvorkommen angeblich lagern und wo auch heute schon Ausbeutung von Ressourcen stattfindet. Das Ganze ist konfliktiv, wird großteils zulasten der örtlichen Bevölkerung ausgetragen und das ist so ein ganz klassischer Artikel, der sich mit den wirtschaftlichen Interessen des Westens in Afrika befasst. Sowas muss hin und wieder auch mal sein. Leider ist das ja die Realität nach wie vor.
Ja, last not least, Kultur kommt bei euch nie zusammen, aber in diesem Fall auch ins Thema eingebettet. Ihr habt jetzt darunter auch die Rassismusdebatte jenseits des Eindeutigen nochmal aufgegriffen, Kapverden.
Genau, es geht darum, dass der Autor am Beispiel der Kapverden zeigt, dass diese Schwarz-Weiß-Zuschreibungen, die binären Zuschreibungen, in der Realität auch in der historischen des Kolonialismus gar nicht immer so streng waren und dass das oftmals recht durchlässig waren und dass es dort viele Dinge zu differenzieren gibt. Das Ganze ist indirekt vom Autor, aber auch von der Redaktion ein Beitrag zur gegenwärtigen Kontroverse und Critical Whiteness und wo wir so bestimmte Verengungen auf so eine schwarz-weiß Dichotomie festgestellt haben. Und der Autor argumentiert, dass es schon in historischen Zeiten nicht so ganz gestimmt hat. Was in keinem Fall natürlich leugnet, dass es rassistisch Kolonialismus etc. pp. Sklaverei gegeben hat und gibt auch teilweise heute. Keine Frage.
Und last not least, ihr habt auch die orale Erzähltradition Afrikas auf der Leinwand, einen Artikel.
Genau, es geht darum, dass die Griots, die sozusagen als Geschichtenerzähler eine wichtige Rolle in westafrikanischen Gesellschaften haben, dass es da mittlerweile auch sehr schöne Filme dazu gibt und die stellt Autor Karl Rössel vor, der sich sehr gut auskennt mit afrikanischen Filmen aller Art.
Dann bedanke ich mich für deinen Besuch und den umfassenden Überblick.
Ja, herzlichen Dank und wir freuen uns über Interesse.